Willkommen zu Slahi. Mein Name ist Bastian Berbner.
Mein Name ist John Götz.
Beim letzten Mal haben wir gehört, es gab schon echt viele verdächtige Kontakte, die Mohamedou zu Al-Qaida hatte.
Aber eigentlich immer gute Erklärungen für die.
Christian Ganscharski.
Die haben sich damals in der Moschee kennengelernt, in Duisburg.
Ist a good friend of mine.
Ein verurteilter Mörder, ne?
Yeah, it's very suspicious.
Und Karim Mehdi.
My friendship with them has nothing to do with Al-Qaida.
Freundschaften sind nicht strafbar.
Aber Mohamedou hat schon gemerkt,
everywhere I go, I have problem.
Und ist nach Kanada geflogen, nach Montreal.
They have questioned several people about links to suspected Algerian terrorist Ahmed Rassam.
I never heard the name. I never saw him.
Es gibt nirgendwo ein Beleg dafür, dass er in diese Ereignisse gehandelt hat.
Das heißt, wir haben zwei Theorien: Riesenpechvogel oder einer der genialsten Terroristen überhaupt.
Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo, ein Podcast vom NDR. Und dies ist die vierte Folge. Adieu.
Okay, wir sind jetzt im Januar 2000. Mohamedou ist in Kanada, aber eben schon wieder im Visier der Sicherheitsbehörden, nachdem das da alles bekannt geworden war mit Ahmed Rassam und dem Anschlag, der da verhindert wurde und so weiter. Also hat er das Gleiche gemacht, was er auch in Deutschland gemacht hat, als es da eng wurde für ihn. Er hat sich wieder ins Flugzeug gesetzt und ist abgehauen. Diesmal wollte er zurück in seine Heimat, nach Mauretanien. Und dann ist er aber direkt nach der Landung festgenommen worden.
Je sais que dès son arrivée, il a été interpellé d'or.
Sagt.
Je suis commissaire de Dahi.
Dahi Abdallahi.
Mohamed Abdallahi.
Damals der Chef des mauretanischen Geheimdienstes.
Chef des Services des Renseignements Généraux.
Und der hat seinen Leuten damals gesagt, okay, Slahi, nehmt den mal fest und bringt ihn mir.
And there were two cops in civilian. Mukhabarat, secret police.
Ich will den persönlich verhören.
Oui, personnellement.
Und das hat er gemacht.
The room was to me very dark, like very dark. And he just started smoking and drinking tea.
Mehrere Wochen lang.
And
jeden Tag mehrere Stunden.
Nous l'avons soumis à une enquête, très longue enquête.
It's like a nightmare, but very slow nightmare. Very slow nightmare.
Und damit ist Dahi der Erste, der sich wirklich intensiv mit Mohamedou auseinandersetzt und ihn befragt zu den Vorwürfen.
And he said, look, I want to tell me everything. And nothing will happen to you.
Dahi sagt, er hat Mohamedou befragt.
Der Rapport, eventuell, avec des éléments terroristes ou des éléments extrémistes islamistes.
Zu allen möglichen Verbindungen, die der gehabt haben soll, zu Terroristen und Islamisten.
In the beginning, I did not want to cooperate fully.
Am Anfang hat Mohamedou ihm nicht erzählt, dass er zum Beispiel in Afghanistan war. Aber dann hatte er doch den Eindruck, eigentlich weiß Dahi schon viel mehr. Und es ist ein kleines Land, jeder kennt jeden. Es ist vielleicht doch besser, wenn ich ihm die ganze Wahrheit sage.
When the pressure was piled up, when the heat was turned on, I knew it's better to tell him everything.
Und hat ihm im Prinzip eine Version der Geschichte erzählt, die er auch uns im Interview erzählt hat. Nämlich, dass er nach Afghanistan gegangen ist, dass er dort Bin Laden und Al-Qaida die Treue geschworen hat, dass er gekämpft hat in Gardez und dass er sich dann aber eben auch enttäuscht abgewendet hat von Al-Qaida und wieder zurückgegangen ist in sein normales Leben in Deutschland. Und Dahi hat sich das alles angehört und ist am Ende zu der Einschätzung gekommen,
nous avons conclu,
dass er die Wahrheit sagt.
Nous n'avons pas eu la preuve qu'il a participé à une action terroriste.
Dass er eben nicht mehr dazu gehört, zu Al-Qaida, dass er keine Verbrechen begangen hat.
Pour nous, il finissait avec le moment.
Es stimmt überein mit der Einschätzung, die ich da von der Zeit habe, dass er da Leute kannten, aber nichts Konkretes getan hat.
And then he said, oh, we have to release you. And then he released me.
Dahi hat vorsichtshalber noch Mohamedous Reisepass eingezogen, dass der das Land nicht verlassen konnte. Aber er konnte eben zurück zu seiner Familie und hat sich dann auch einen Job gesucht als Elektriker und hat eigentlich ein ziemlich normales Leben geführt. Bis zu dem Tag, als er auf einer Baustelle stand.
Installing servers for Gesellschaft für technische Zusammenarbeit.
Und einer der anderen Arbeiter zu ihm gekommen ist und gesagt hat,
Mohamedou, this World War 3 going on. I said, what? And he told me America was attacked.
Es war Dienstag, der 11. September 2001. Und Mohamedou ist sofort zu einem Verwandten gegangen, der in der Nähe gewohnt hat, hat sich dort mit vor den Fernseher gesetzt, der schon lief. Und einer seiner ersten Gedanken, sagt er, war,
this not going to go down very well.
Das wird das Leben vieler, vieler Menschen verändern.
Like, oh shit, I know it will have consequences.
Auch meins.
For many people, include me. I was very scared.
Kannst du dich erinnern, was du gefühlt hast, als du diese Bilder gesehen hast, von die brennenden Türme und so weiter?
Ich war überwältigt in dem Moment.
Überwältigt in welchem Sinne?
Also der Audacity, also das Unverschämtheit, das Unglaubliche, dass das ein gezielter Anschlag war.
Für mich war das echt so ein Erweckungserlebnis damals. Ich war 16 und habe mich überhaupt nicht für Politik interessiert und das war echt der Tag, der vieles verändert hat für mich. Mhm. Dieser Schock, einfach dieses Unverständnis, man konnte das ja gar nicht fassen, was da gerade passiert. Ich meine, die Leute, die da aus den brennenden Türmen rausspringen. Ich habe das Mohamedou genau so erzählt. So, das ist eigentlich das, was ich von all meinen Freunden und Bekannten auch kenne. Die sagen auch, ja, ich war auch geschockt, ich konnte es gar nicht fassen.
Does that speak to you?
Und dann hat er geantwortet.
No, it does not speak to me. So, that's you.
Zum ersten Mal lerne ich jemanden kennen, der sagt,
I was, like they say in America, shitless scared.
Dass er auf diese Bilder vom brennenden World Trade Center mit Angst reagiert hat.
I was being fucked for so many years by the United States of America. And you think I'm here sitting like a German teenager and then think the same thing as he did? Absolutely not. It almost like, yeah, absolutely not.
Das scheint irgendwie tief von innen zu kommen, ne?
Naja, das hat da wahrscheinlich damit zu tun, mit was ihm da später passiert ist.
I was being fucked for so many years by the United
also
States
wenn
er
das Datum hört, hört er was anderes, als was wir hören.
Kurz darauf war Mohamedou in seinem Büro und ein Mann ist zu ihm gekommen und hat ihm einen Brief gegeben.
This is a letter from your cousin.
Also von Abu Hafs. Der war in diesen Tagen nach 9-11 mit Osama bin Laden auf der Flucht und aus den Nachrichten hat Mohamedou gewusst, die Amerikaner haben auf Abu Hafs ein Kopfgeld ausgesetzt von 25 Millionen Dollar.
Fuck, ich kann das nur ahnen. Na, also mit meinen winzigen kleinen Klein-Willi-Erfahrung, was für ein Markt dir gegenübersteht in dem Moment. Boah. Und du hörst die Zahl 25 Millionen für jemanden, den du als Verwandtschaft hast, den du da, wo du da schon Gefallen für ihn gemacht hast.
Und nicht nur das, dieser jemand, auf den 25 Millionen Kopfgeld ausgesetzt ist, der schickt dir jetzt gerade einen Brief.
Passports for me and my wife.
Zwei Pässe, einer auf ihn ausgestellt und einer auf seine Frau.
Ja. Fuck.
Weil Abu Hafs offenbar gedacht hat, ich kann mir schon vorstellen, dass es dir nach 9-11 jetzt an den Kragen geht da. Komm doch zu uns, wir sorgen für deine Sicherheit, wir passen auf dich auf.
He really wanted me to go back and join them.
Aber sozusagen, es ist interessant, ne, in der Situation, was macht man jetzt?
Es ist schon ein starker moralischer Moment eigentlich, wenn du überlegst. Du stehst da, also sitzt da einfach so auf dem Cutting Board, so, ne? Und im Prinzip wartest, dass du geschnappt wirst. Und wenn du fliehst, dann machst du dich tatsächlich schuldig.
Ja, also klar, er wäre dann da nach Afghanistan gegangen und auf einmal hätte er mit Osama bin Laden und Abu Hafs da in der Höhle gesessen oder was auch immer.
Da wären wir alle ganz, ganz sicher, dass er immer dazugehört hat. Also dann wären alle diese Punkte, die irgendwie sich nicht auflösen, bewiesen. Er wäre der Attentäter von Kennedy. Der Umbrella-Man hätte irgendwie, wäre Täter. Ne?
Aber Mohamedou hat damals gesagt, ich habe nichts gemacht, ich habe also auch nichts zu verbergen und hat das Angebot mit den Pässen abgelehnt.
I give to my wife, she destroyed them.
Naja, und wenn man sich die Geschichte von Abu Hafs mal vom Ende her anschaut, vielleicht war es schon so, dass Mohamedou viel Leid erspart geblieben wäre, wenn er sich damals anders entschieden hätte. Ich meine, Abu Hafs hat damals nach 9-11 schnell gemerkt, hier mit Bin Laden bin ich nicht sicher. Also hat er sich durchgeschlagen in den Iran, ein Land ohne Auslieferungsabkommen an die USA. Und dann hat er da unter Hausarrest gelebt, 10 Jahre lang, ziemlich luxuriöser Hausarrest, muss man sagen, und ist dann wieder nach Hause gekommen, nach Mauretanien, und lebt dort heute als angesehener Teil der Gesellschaft. Ich meine, ich habe ihn da ja besucht, in dem Anwesen in der Hauptstadt, in dem er lebt, weil ich ihn interviewen wollte. Das hat dann leider nicht geklappt, aber ich fand das schon sehr beeindruckend, allein wie der da lebt, dieses Anwesen, und er predigt wieder, hat so einen richtig kleinen Hofstaat da um sich rum. Und man hat den Eindruck dafür, dass Abu Hafs einer der wichtigsten Al-Qaida-Anführer war, ist diese ganze Nummer echt gut ausgegangen für ihn.
Das kann man für Mohammed nur nicht sagen.
Ein paar Tage später war er zu Hause, es war der Unabhängigkeitstag Mauretaniens, und plötzlich ist Dadahi bei ihm aufgekreuzt mit ein paar Leuten.
With two people, an officer, but they were all in civilian clothes.
Mohammedou, komm mal mit. Dadahi hatte in der Zwischenzeit den Befehl bekommen, Mohammedou wieder festzunehmen und in ein Flugzeug zu setzen.
J'ai reçu l'ordre de l'amener dans un avion qui a atterri à Nouakchott.
Na, im Prinzip ist das ein CIA-Rendition-Flugzeug. Also,
wie sagt man Rendition auf Deutsch?
Naja, es gibt Auslieferungen, also das wäre Extradition, und es gibt Rendition, und das ist sozusagen, wenn jemand geschnappt wird, ne? Außer juristische Norm.
Ich finde das bemerkenswert, dieser Rendition-Flug. Ne? Ich habe Dadahi gefragt, du hast ihn wochenlang verhört, bist zu dem Schluss gekommen, unschuldig, höchstwahrscheinlich, zumindest können wir ihm nichts nachweisen, lässt ihn frei.
Absolut.
Und jetzt nehmt ihr ihn auf einmal fest. Was hat sich denn geändert zwischenzeitlich? Gab es denn irgendwelche neuen Informationen?
Ja, was sich geändert hat, ist, dass die USA ihn wollten. Ne?
Und dann sagt er,
et le monde entier a été bouleversé par cette attaque.
Das einzig Neue, was passiert war, war der 11. September.
Savez que à partir du 11 septembre.
Und der 11. September hat alle Regeln verändert.
Les relations internationales ont changé en matière de lutte contre le terrorisme.
Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
Für Dadahi hat das bedeutet, die Amerikaner rufen an und er gehorcht. Und er hat auch gar kein Problem damit.
Exécuter, j'exécute.
Die geben Befehl, er gehorcht.
C'est tout.
Ich frage nicht mal groß warum, interessiert mich auch nicht.
Je ne demande même pas pourquoi, ça ne m'intéresse pas.
Der kälteste Mensch, den ich je interviewt habe.
Ohne Scheiß. Und weh, ne?
Also, ja, ne? Das ist der Hammer, ging dir auch so?
Ja. Ich fand ihn auch so kalt wie eine Leica, ne? Er trifft Entscheidungen über das Schicksal von Menschen. Es geht ihm da irgendwie gar nichts an.
Er sagt dann, ich wollte Mohammedou ja nichts Böses. Im Gegenteil, ich fand ihn sogar ganz sympathisch. Ich habe den behandelt wie meinen Sohn. Und als Argument sozusagen noch gebracht, am Tag, an dem er ihn quasi in dieses Flugzeug setzen sollte, hat er ihn mit seinem Mercedes zum Flughafen gefahren.
So we entered the airport.
Mit dem Auto direkt zur Landebahn über so einen Hintereingang.
We quickly prayed Maghrib. He and I, we prayed in the airport.
Together.
Together.
On the runway.
On the runway.
Und dann ist das Flugzeug zu ihnen gerollt.
It's very small, like business plane.
Très bel avion avec trois ou quatre, je crois, militaires ou policiers.
Heraus kamen 3 oder 4 Militärs mit Sturmhauben und haben Mohammedou mitgenommen.
This is how it felt like when you walk to your death. You know this is death. Right there, and I'm walking.
Dadahi hat ihm noch gewunken.
Adieu, Monsieur Soleil.
Er sagt, er habe gedacht, naja, 2-3 Wochen vielleicht, dann kommt Mohammedou wieder.
And then,
es waren nicht 2-3 Wochen.
Then
es waren 15 Jahre.
The painful journey started.
Dieses Flugzeug, mit dem Mohammedou da weggeflogen ist, das war zwar unterwegs im Auftrag der CIA, aber die haben ihn nicht nach Amerika gebracht, sondern nach Jordanien. In ein Land, das ein Geheimdienst dafür bekannt ist, zu foltern, auch die widerspenstigsten Gefangenen noch zu brechen. Und Mohammedou hat davor große Angst gehabt und den ganzen Flug über gebetet. 8 Monate lang hat ihn der jordanische Geheimdienst verhört, jeden Tag, 8 Monate lang immer wieder dieselben Fragen, immer wieder dieselben Antworten. Gefoltert worden ist er zu seiner eigenen Überraschung eigentlich kaum. Aber dann war es eben so, dass nach 8 Monaten eine amerikanische Militärmaschine gekommen ist und ihn abgeholt hat in Jordanien. Und dann haben sie ihn nach Afghanistan geflogen, auf die US-Militärbasis Bagram.
Und das ist eine der bedeutendsten Wendungen in seinem Fall. Die CIA gibt ihm auf. Die wollen ihm nicht. Die vernehmen ihn monatelang und entscheiden, er ist wertlos. Die Bedeutung von Bagram ist, dass die CIA sagt, den brauchen wir nicht. Und sehr wahrscheinlich, was passiert ist, wir schicken ihn zum Militär, damit man keinen Fehler macht.
So von wegen, wenn wir ihn jetzt freilassen würden und am Ende würde sich herausstellen, er hat doch irgendwas gemacht, dann stimmt.
Ja, ich halte das einfach für eine wichtige Erkenntnis. Also die CIA sagt, die haben nichts an ihm.
Und dann im Anschluss wird Mohammedou ein paar Wochen lang in Bagram festgehalten, jetzt bewacht von amerikanischen Soldaten.
Shut the fuck up, motherfucker.
In der Zeit passiert nicht viel. Man hat fast den Eindruck, die Amerikaner müssen sich erstmal überlegen, was machen wir jetzt eigentlich mit dem? Und dann wieder ein Flugzeug.
Head down.
Hände gefesselt, Füße gefesselt.
Put your fucking head down.
Eine Maske über Mund und Nase, noch ein Sack über dem Kopf, Ohrenschützer.
You're fucking yourself.
Und dann wurden sie da festgekettet am Boden des Flugzeuges, das runtergekühlt war auf eisige Temperaturen. Und um ihn herum...
When I ever could hear something... Sound of pain.
Diese Schmerzensgeräusche von den anderen Häftlingen, also. Und einerseits war das furchtbar, andererseits war er geradezu erleichtert, weil er dachte, jetzt geht's endlich nach Amerika. Nach Jordanien, wo die Gesetze nichts gelten, nach Bagram, wo es keine Richter gab und kein Justizsystem, jetzt komme ich endlich nach Amerika.
And at the end of the day, America is country ruled by law.
Wo ich mich darauf verlassen kann, dass ich gut behandelt werde, dass ein Richter meinen Fall sich anhören wird.
The government cannot do anything if they don't have proof.
Und schnell feststellen wird, der ist unschuldig, den müssen wir freilassen. So wie er das halt kannte aus amerikanischen Serien.
Naja, da ist Mohammedou eigentlich wie der Bundesbürger, ne? Also guckt die USA an, kritisch, aber weiß sozusagen, da läuft eigentlich am Ende alles richtig, so, ne? So wie bei uns. Und du merkst irgendwie, Mohammedou teilt Bochum, Duisburg, also die klassische westdeutsche Haltung zu USA.
Er wettet quasi darauf die Rechtschaffenheit der Amerikaner.
Genau. Er rechnet damit, dass am Ende, dass der Rechtsstaat ihm schützen wird.
Das Flugzeug ist gelandet und das Erste, was Mohammedou gespürt hat, als er ausgestiegen ist, war die Sonne.
That was good feeling.
Und nach dieser Kälte im Flugzeug war das angenehm. Und er erinnert sich noch, wie er die anderen Häftlinge beruhigt hat und gesagt hat,
I told them, I know the West. I'm telling you guys, you are not going to be tortured.
Hier werdet ihr nicht gefoltert.
You are going, if you are innocent, you're going home.
Hier kriegt ihr einen fairen Prozess und wenn ihr unschuldig seid, dann seid ihr bald wieder zu Hause.
God shed his grace on.
Welcome to the United States of America. Welcome to the green card. I was joking about that. But I meant it. I was so happy.
Er spürt diese Wärme, die Sonne. Aber das war die Sonne der Karibik. Er ist nämlich nicht in die USA geflogen worden, sondern nach Guantanamo Bay, Kuba.
Er rechnet damit, dass die Amerikaner ihn fair behandeln. Und da hat er sie geirrt. Ne?
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe den Podcast gemacht zusammen mit Ole Pflüger. Und natürlich mit John Götz. Vielen Dank auch an die vielen, vielen Kollegen und Kolleginnen vom NDR, die geholfen haben, über die Zeit diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus so vielen Redaktionen und Abteilungen von Panorama, von der Investigation, der Doku, der Radiokunst. Danke auch an Christoph van der Werf und Jonas Lasse-Teichmann für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann für ganz viel Hilfe bei Produktion und Musik. und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.